Herzlich willkommen beim Podcast des Österreichischen Tierärzteverlags. Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen rund um den Veterinärbereich. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind.
Zu unserem heutigen Thema Wildtiere und Ethik darf ich ganz herzlich Frau Associate Professorin Theresa Walenczak begrüßen. Sie ist seit langem in der wildtierbiologischen Forschung tätig, auch in der Lehre. Und ich bin sicher, es wird heute ein ganz spannendes Gespräch. Darf ich Sie als allererstes fragen, wie sind Sie denn dazu gekommen, dass Sie sich mit den ethischen Aspekten beschäftigen, was die Wildtiere jetzt betrifft, vor allem eben im städtischen Bereich?
Herzlichen Dank für die Einladung. Das ist ein immer sehr spannendes Thema gewesen für mich, weil ich würde sagen, ursprünglich der gesellschaftliche Wandel. Wildtiere waren vor 30 Jahren noch eher im jagdlichen Bereich angesiedelt. Man hat sie eher im Herbst bei Wildbretwochen oder so in Erinnerung gehabt, aber dann nicht. Und inzwischen kommen Wildtiere verstärkt in unsere Städte. Sie sind präsenter. Und unsere Einstellung Tieren gegenüber hat sich geändert und daher sind diese ethischen Beobachtungen genauso wichtig wie jetzt Verhaltensbeobachtungen oder ja, anderes.
Wir können ja vielleicht sagen, dass es vor allem sozusagen in zwei Richtungen geht bei den Wildtieren, denen die Menschen in der Stadt begegnen. Einerseits freut man sich ja, wenn man einem Wildtier begegnet. Viele Menschen finden das ganz spannend und toll, wenn man mal im Park dann doch ein Reh oder einen Fuchs sieht. Und andererseits gibt es ja auch Wildtiere, die nicht so willkommen sind, wenn dann etwa die Katzen im Schrebergarten dem Fuchs begegnen oder wenn mal eine Ratte vorüberläuft. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Konfliktbereiche sozusagen.
Ja, die Konfliktbereiche sind gegeben, weil der Raum begrenzt ist. Für ein Tier ist der Raum immer unbegrenzt. Das Tier nimmt sich und wir Menschen wollen unsere Pflanzen erhalten. Wir wollen keinen Verbiss in unserem schön gepflegten Garten. Also das Thema ist immer eine gegenseitige Toleranz oder Akzeptanz. Die ist natürlich ethisch insofern schwierig, weil unsere Kommunikation mit den Tieren nicht genauso ist wie unter uns Menschen. Daher müssen wir uns wirklich gesellschaftlich auf einen Kompromiss einigen und dann sagen, so halten wir das insgesamt.
Ist es also eine Diskussion in Wahrheit, wie viel Raum wir wilden Tieren überhaupt zugestehen in unserer Nähe?
Absolut. Also das ist etwas, was längst gesellschaftlich diskutiert gehört. Wir haben ursprünglich ein großes Land gehabt, aber wenn wir uns jetzt anschauen, im Moment steigt die Wildtierdichte in den Städten viel, viel stärker an als in den ländlichen Gebieten. Und das hat zum einen den Grund, dass es in den Städten einen gedeckten Tisch gibt für Wildtiere, wenn wir jetzt an Füchse, Dachse, Marder, Krähen, viele andere Arten auch denken. Am Land, wenn wir jetzt sagen, so die ländlichen Gebiete, früher war es da auch wirklich ruhig. Wenn wir jetzt überlegen, was hat sich da geändert? Die Freizeitnutzung der Menschen hat sich sehr stark geändert. Auch in den ländlichen Gebieten ist eigentlich tagsüber, wo die Tiere früher Ruhe hatten, weil jeder in der Arbeit war, so hat er auch keine Ruhe mehr, weil wenn Sie jetzt an Mountainbiker denken oder an andere Freizeitnutzungen. Also unser Verhalten ist stark abhängig natürlich nicht nur jetzt von unserem Job, unserem Aufenthaltsort, sondern auch wie wir Tieren begegnen. Und auch das ändert sich gerade bzw. unterscheidet sich zwischen Land und Stadt. Die Stadtbevölkerung war früher eher misstrauisch gegenüber Wildtieren. Es hat sich gewandelt durch viel Arbeit in den Schulen. Die Kinder sind auch schon viel offener geworden, haben jetzt nicht mehr so Angst vor Füchsen, Dachsen. Wir müssen nur immer bedenken, dass diese Veränderungen dann auch Konsequenzen haben müssen, dass wir den Tieren Raum, den wir uns genommen haben, für Freizeitaktivität, für Bautätigkeit, für das nächste Einkaufszentrum, dass wir den Tieren dann trotzdem eine Möglichkeit geben, wo sie sich zurückziehen können oder ein Habitat, wo sie leben können.
Können wir eigentlich dann sagen, dass diese ethischen Überlegungen mehr oder weniger direkt Einfluss haben auf das Wildtiermanagement?
Absolut. Das eine bedingt das andere. Also das ist auch international ein Kompromiss. Und Wildtiermanagement war vor vielen Jahren eben, als wir noch hauptsächlich von jagdlich relevanten Arten gesprochen haben, da ging das in Richtung Abschusspläne zu erstellen, alte Tiere aus Populationen zu entfernen. Das ist heute ganz anders. Modernes Wildtiermanagement nimmt alle Stakeholder, sagt man modern, an einen Tisch. Das sind Stadtorganisatoren, also administrative Kräfte in einer Stadt. Das sind Wildtiermanagement-Experten, die wissen, wie lässt sich welche Art kontrollieren, verbrämen, bis hin zu umsiedeln. Was auf jeden Fall wichtig ist, dass alle diese Fachleute an einem Tisch sind und sich darüber austauschen, beziehungsweise gemeinsam zu einer Lösung kommen.
Gibt es da Modelle, wie Städte das managen?
Also, ich würde sagen, das Erfolgsmodell in Österreich im Moment ist Wien, weil es in Wien seit 20 Jahren gelungen ist. Mehr kann man auch sagen. Das hat sich wirklich langsam historisch gut entwickelt, dass nicht nur Wildtiere, die aufgefunden werden, dass da ganz gut organisierte Strukturen gibt, sondern wenn es jetzt irgendwelche Probleme gibt mit Menschen, ob das jetzt ein Marder ist am Dach, man kann sich sehr niederschwellig Hilfe, Ratschlag und auch Abhilfe verschaffen. Und da weiß man auch, dass Tierärzte involviert sind, dass Fachleute involviert sind, dass das Zoonoserisiko auch mit berücksichtigt wird.
Das heißt, man kann sagen, dass es auch ein großer Management-Aspekt ist, diese zoonotischen Themen zu berücksichtigen und dann aber auch noch die Populationskontrolle.
Genau. Wiederum der Platz. Wenn wir jetzt einen Bezirk in Wien haben, wo viel Grün ist, nehmen wir die Stadtrandbezirke, da halten sozusagen die Gärten eine höhere Dichte an Dachsen, Mardern, Füchse aus. Und die Fachleute von der Stadt Wien in ihren Ratschlägen werden sie das auch mit berücksichtigen. Die kommen, fangen die Tiere vielleicht ein, lassen sie dann am Stadtrand von Wien oder außerhalb der Stadtgrenzen Wiens wieder aus. Und dann ist das Problem auf eine gute Art und Weise beseitigt.
In anderen Städten, jetzt im internationalen Bereich, gibt es oft auch den Ansatz, dass man wirklich Fruchtbarkeitsmanagement macht. Das ist jetzt ja wirklich dann ein Eingriff in die sozusagen das persönliche Leben eines Tieres. Was gibt es da für ethische Überlegungen?
Also, ich möchte jetzt exemplarisch das Wildschwein rausnehmen. Das Wildschwein ist ein Gewindler der Klimaerwärmung. Wildschweine halten Kälte überhaupt nicht gut aus. Das heißt, in kalten Wintern, wenn es so wie kontinentale Kälte in Polen, in Ungarn, minus 20 für 2 Wochen, da ist eine Wildschweinpopulation massiv eingeschränkt. Jetzt haben wir das nicht mehr in den letzten 20, 30 Jahren. Das heißt, die Wildschweine breiten sich viel aus. Die Frischlinge, die Jungen kommen durch, die halten den Winter aus. Und dann entstehen eben genau diese Probleme. Man könnte jetzt sagen, gut, schränken wir die Fruchtbarkeit ein. Bei Wildschweinen geht das, wenn die Dichte zu hoch ist, werden untergeordnete Weibchen unfruchtbar. Könnte man sich durch Hormonbehandlungen zunutze machen. Aber das setzt voraus eine viel, viel höhere Kenntnis der Biologie, was das für Auswirkungen hat. Und ich denke, im Prinzip, wir wissen diese Sachen alle in Theorie, aber wir wissen, wenn wir jetzt gerade in Richtung Dosierung, Effekte auf das Habitat, da müssten harte wissenschaftliche, empirische Daten erhoben werden, bevor so etwas gemacht werden kann. Solche Studien gibt es, es ist in Zoos, in ganz eingeschränkten Bereich, aber um das in der Breite oder geschweige denn in freien Wildbahn, sage ich jetzt, ausführen zu können, da fehlt es uns einfach noch an guten Daten.
Es ist ja tatsächlich auch so, dass die großen Populationen dann auch stressanfälliger sind im Sinn von Seuchen und Krankheiten.
Also das zoonotische Risiko ist in den letzten Jahren, würde ich sagen, konstant, ja. Aber was sich sehr stark verbessert hat in den letzten 20 Jahren, sind die Monitoringprogramme, beziehungsweise es ist bei den Fachleuten oder bei den Stakeholdern inzwischen eine ganz klare Vorgehensweise definiert. Das heißt, wenn es zu Ausbrüchen kommt, da hat uns ein bisschen die EU geholfen, die Datenbanken, die es da gibt und auch die Vernetzung intern. Das heißt, ich würde sagen, das Risiko ist immer, also das schwankt natürlich, Klimawandel, Exposition, Fluktuationen bei den Pathogenen, die es ja auch gibt. Aber insgesamt die Bekämpfung der Zoonosen, die ist schon, würde ich sagen, verbessert worden in den letzten 20 Jahren. Und wenn man mehr Daten hat, man weiß auch, dass bestimmte Pathogene dann nach einer Zeit wieder sich abschwächen und dann einige Jahre Ruhe ist. West Nil war jetzt einige Jahre überhaupt kein Thema und jetzt kommt es wieder auf. Da muss man sagen, aus wissenschaftlicher Sicht, das ist normal, ist nichts Neues, ist nicht, weil alles schlechter wird, sondern das ist eine Oszillation, die es ganz normal gibt. Aber da muss man eben handeln.
Um jetzt ein bisschen auf die praktische Seite auch für uns Tierärztinnen einzugehen. Wir bekommen ja in der Praxis oft dann auch die Wildtiere gebracht von hilfreichen Menschen, die die irgendwo aufsammeln. Da ist dann alles dabei von einem Vogel, das vermeintlich aus dem Nest gefallen ist, bis zum verletzten Fuchs, was wir nicht alles schon gehabt haben, ja. Und dann ist es ja in der Praxis oft so, dass gar nicht die Möglichkeiten unbedingt da sind, diesem Tier zu helfen. Womit wir wieder bei dem Thema sind, gibt es Strukturen, gibt es Auffangstationen und wie sind die aufgestellt?
Das ist ein ganz wichtiges Thema und da ist es wirklich, wo es jetzt im Moment hakt. Früher hatte man so Igel-Auffangstationen, waren alles natürlich rein private Initiativen. Das hat immer ganz gut funktioniert, man hat sich da besser gekannt. Aber wir sind inzwischen alle durch WhatsApp oder durch Social Media verknüpft und diesen Schritt muss man jetzt gehen, dass man sagt, man objektiviert oder man professionalisiert diese oft aus Laienorganisationen herauskommenden Strukturen und implementiert die dann zum Beispiel in die städtischen. Und man muss auch sagen, die Digitalisierung hilft dabei, weil es einfach leichter ist, niederschwellig an Informationen zu kommen. Also ist ganz, eine ganz wichtige sozusagen Herangehensweise ist nur, dass man nicht nichts tut. Also das Vorbeigehen ist immer schlecht oder die Leute wegschicken mit den Tieren, das ist meistens auch schlecht, weil die werden dann nicht, wenn sie aus der Tierarztpraxis rausgehen, sagen, na, jetzt rufe ich da noch an oder mache ich da noch eine Internetrecherche. Drum, wenn die Praxen gleich aufliegend hier Informationen haben oder geschult sind, wen rufe ich an? Was mache ich, wenn das? Das wäre genau das, was wir uns wünschen würden und auch, dass das in die Ausbildung der Tierärztinnen mit einfließt. Es braucht Aufklärung, es braucht gute Adressen und ich würde ganz dringend sagen, wir müssen das mehr in die Social Media bringen, weil da spielt sich's ab.
Das heißt, es geht eigentlich darum, dass die Leute wissen, nicht nur, wie sie reagieren, wenn sie ein Tier finden, sondern dass dann auch die Tierärztinnen und Tierärzte wissen, wohin mit diesem
Genau.
Tier, wenn es nicht bei mir bleiben kann. Ja? Und dass dann
Genau,
dort
ja.
auch wirklich professionelle Hilfe da ist. Und da geht es ja dann auch um die Schulung der Auffangstationen und die Professionalisierung. Ja.
Also das ist so, keine Kollegin im klinischen Bereich muss sich jetzt eines verletzten Igels annehmen, in Wien zum Beispiel. Also da gibt es ganz klare Strukturen, die das dann machen und die schon professionalisiert sind. Wenn wir jetzt, wie gesagt, ländlicher oder Speckgürtel von Wien, da könnte man zum Beispiel dran denken, aber das ist alles wieder von den Kolleginnen abhängig, inwieweit sie da initiativ tätig werden wollen. Aber alle professionalisierten Bereiche sind sehr glücklich, wenn man sie kontaktiert und sagt, Schulung, wie kann man das machen? Also das, denke ich, ist relativ leicht zu machen und in Zeiten von Zoom und Online-Schulungen wäre es auch möglich, sowas über die Gemeinden zu machen.
Das heißt, hiermit der Aufruf an die Kolleginnen und Kollegen, was
Ja.
wäre hilfreich? Wie sind die
Ja.
Erfahrungen draußen? Ja, wir freuen uns hier. Ich habe selbst auch die Erfahrung gemacht, dass man doch viele, viele Menschen anrufen muss, bevor man dann wirklich eine Auffangstation findet oder auch tierärztliche Hilfe für eine bestimmte Spezies, wo man vielleicht selber nicht die Möglichkeiten hat. Also, das ist leider oft wirklich ein langer Weg und kompliziert und in den normalen Ordi-Abläufen nicht so leicht zu schaffen.
Ich möchte ein bisschen die Lanze dafür brechen, dass das wichtig ist. Das ist erstens für die tierärztliche Seele wichtig. Und das Zweite ist, ich denke, dass mit jedem einzelnen Fall die Strukturen auch verbessert werden.
Gehen wir jetzt noch auf das doch sehr ethisch besetzte Thema Euthanasie ein. Es gibt ja eigentlich die gesetzliche Vorgabe, dass wir ein Wildtier euthanasieren müssen, wenn es nicht mehr in die freie Wildbahn entlassen werden kann. Das ist in der Realität, ich zitiere, immer den zahnlosen Igel, der aber glücklich sein Leben in einem Garten genießt und wo er
Ja.
gefüttert wird. Ja? Also
Ja.
wo dann sozusagen die Igelpflegeeltern sagen, um Gottes Willen, er kann bei uns wohnen. Ja? Ist streng genommen eigentlich gesetzlich nicht erlaubt. Ja?
Ja.
Und da wird oft ja in der Kollegenschaft auch heftig diskutiert, ja, wie man damit umgeht. Einerseits sozusagen die strenge Auslegung und andererseits die Auslegung für diesen Igel, ist das Leben in diesem Garten möglich. Wie ist denn da die Einschätzung?
Die Einschätzung, wie immer, ist Vernunft und einfach eine gewisse Bodenständigkeit, weil es hängt auch stark davon ab, wo ist man? In einem städtischen Bereich, in einem ländlichen Bereich. Und die über allem schwebende Frage ist das Wohlbefinden des Tieres. Das ist das Um und Auf. Wenn das Wohlbefinden des Tieres gewährleistet ist, in menschlicher Obhut bei einer Pflegefamilie, dann wird Euthanasie sehr weit weg von dieser Entscheidungsfindung sein. Ist das Tier aber sehr schwer und kann man jetzt letztlich nicht ausschließen, dass es doch Schmerzen, Leiden und Ängste hat, dann wird die Ultima Ratio zum Tragen kommen. Man muss wirklich auf die eigene Einschätzung vertrauen, sagen, ja, klinisch ist dieses Tier moribund. Ich denke, das ist etwas, womit sich trotzdem leichter leben lässt, wenn es gut medizinisch begründet ist. Die emotionale Komponente würde ich in diesem Fall versuchen, nebenan hinzustellen und zu sagen, ja, wir kontrollieren uns jetzt auf diese rein fachliche, objektive, klinische Präsenz.
Eine Kollegin von uns, die eine Tierärztin ist und auch sich sehr in der ethischen Forschung engagiert, die Frau Dr. Quinn aus Australien, sagt dazu, dass die ethischen Entscheidungen nicht leichter werden, wenn man sie generalisiert, sondern je mehr man in die Tiefe geht, je mehr Faktoren man berücksichtigt, je individueller eigentlich man entscheiden kann, umso leichter ist es vom ethischen Standpunkt her meistens.
Jeder Tierarzt, jede Tierärztin weiß, was Schmerzen verursacht, was heilbar ist und wie die Kosten sind. Möchte ich auch ganz klar ansprechen, es ist ja oft auch eine Kostenfrage. Und dann wirklich von Fall zu Fall entscheiden, das ist unbedingt das Um und Auf, weil es ist kein Fall wie der andere.
Um jetzt gleich nochmal dieses Kostenthema aufzugreifen, wir haben schon erwähnt, dass diese Maßnahmen, also diese Professionalisierung und Strukturierung sehr kostenintensiv wäre und natürlich auch entsprechend schwer umzusetzen, weil das ja auf Landesebene oder Gemeindeebene eben dann doch entschieden werden würde. Wie kann man argumentieren, dass diese Kosten es wert sind?
Ich denke, dass diese Argumentation, wenn man über diesen ethischen Gesichtspunkt appelliert, denke ich mir, das ist sicher eine gute Möglichkeit, weil kein Bürger möchte, dass in seinem Gemeindegebiet sozusagen Tiere, die krank sind, nicht verarztet werden, weil keiner ein Geld dafür in die Hand nimmt. Das Einzige, wo wir vielleicht wir als Fachleute gefragt sind, ist, dass wir sagen, ja, wir müssen jetzt hier abwägen, eine Behandlung kostet so und so viel. Die Euthanasie kostet so und so viel. Und wie ist jetzt die Vorgabe? Das kann der Kliniker meistens dann nicht entscheiden. Das muss dann die Hand, die füttert, entscheiden. Es ist auch wiederum wichtig, über solche Fälle Bescheid zu wissen, wenn jetzt die Information vorhanden ist, dass niedergelassene Kolleginnen oft diesen Fall haben und dann um ihr Honorar umfallen, dann könnte man vielleicht einen eigenen Fonds schaffen oder sowas. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Und da könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, dass wir NGOs dazu gewinnen könnten, in diesen Fonds einzubezahlen, weil das wirklich im Sinne der Sache ist.
Wie könnte man jetzt die Rolle von praktizierenden Tierärztinnen und Tierärzten sehen, in diese Diskussion einzuwirken, auch was die Aufklärung der Menschen betrifft?
Manche Tiere sind uns näher, charmanter. Manche Tiere wollen wir retten, andere wollen wir gar nicht retten. Wir müssen den Leuten sagen, dass das eine menschliche Sichtweise ist, dass wir das meiste tun müssen und das ist das Um und Auf. Wir müssen Schmerzen, Leiden und Ängste bei den Tieren verhindern. Ich glaube, es schadet den Kolleginnen gar nicht. Im Gegenteil, es wird ihnen nützen für ihr Standing, wenn sie das den Kunden, sage ich jetzt einmal, gegenüber auch so sagen, weil dann sieht man, wie komplex der Beruf ist. Und man sieht, welche Aspekte zu dem Beruf auch dazu gehören, genauso wie Praxisführung oder Buchhaltung und diese Aspekte.
Dann gehen wir noch auf ein Thema, das ja in den letzten Jahren auch immer wieder heftig diskutiert worden ist, nämlich die Ausbildung der Tierärztinnen und Tierärzte in Österreich. Gibt es da auch Überlegungen, diesen Wildtieraspekt mit einzubinden oder mehr mit einzubinden?
Also für diese Frage bin ich sehr dankbar und ich denke, dass da sind auch einige To-Dos abzuarbeiten. Denn wir haben in der Vergangenheit im Conservation Medicine Bereich große Fortschritte erzielt. Wenn wir jetzt an Zuchtprogramme im Zoos denken und so weiter, ich denke, da sind wir sehr, sehr weit. Aber diese rezente Entwicklung, dass die Wildtiere so stark in die Städte kommen und dass daher auf niedergelassene Tierärzte aus dem Haustierbereich ein gewisser Druck entsteht, sich auch mit wildtiermedizinischen Aspekten auseinanderzusetzen, den haben wir noch nicht stark berücksichtigt. Und es würde eigentlich auf der Hand liegen, das zu machen im Bereich von der Einführung neuer Lehrveranstaltungen oder Praktika oder einfach durch Miteinbeziehung der städtischen Strukturen, meine da ganz stark die Magistratsabteilungen und eben diese Leute, die mit dem Management zu tun haben. Wenn wir die Studierenden in die Richtung aufbauen können und sie gehen nachher in den niedergelassenen Bereich, dann denke ich, haben wir sehr, sehr gut einen Fortschritt gemacht, weil dann eben diese ethische Fragestellung von Fall zu Fall viel leichter wird.
Ja, ich glaube, das war jetzt zum Abschluss ein passendes Schlusswort. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich für Ihre Zeit und für das Gespräch bedanken.
Danke auch und ich hoffe, dass wir in Zukunft vielleicht noch voneinander hören.
Danke vielmals.
Das Interview führte Doktorin Astrid Nagel. Schnitt von Fiona Slapota, produziert vom österreichischen Tierärzteverlag. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Gerne können Sie uns Ihr Feedback auch per E-Mail unter office@tierarzteverlag.at zukommen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.